guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ja, mutig komme ich vor den Thron, ist ein unwahrscheinlich schönes Lied. Und wir können ruhen in ihm, wenn wir nämlich im Glauben sind. Das ist nämlich heute das Thema. Erfolgreich Glauben, Teil 2. Und Lisi hat es ja schon angekündigt. Ich weiß nicht, haben wir den Bibelvers? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Also wir machen ja jetzt so eine Serie aus dem Hebräer 11. Da sind ja die ganzen Glaubenshelden, die dann erzählen, wie sie eben einfach erfolgreich geglaubt haben und etwas bewegt haben im Leben. Und wir sind jetzt bei Vers 4. Da geht es jetzt eben um Abel und Kain. Und das lese ich euch mal kurz vor. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzügliches Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Also erstmal zu Abel und Kain. Das wisst ihr, das waren die Söhne von Adam und Eva, sozusagen die ersten Menschen auf der Erde. Und der Kain war Ackerbauer und der Abel war eben Viehzüchter. Und im Glauben brachte eben der Kain ein Opfer dar von den Tieren, der Abel, und der Kain brachte eben von der Frucht des Erdbodens sein Opfer eben dar. Das Problem war, dass Gott auf das Opfer von Abel ganz wohlgefällig geschaut hat und sich gefreut hat. Das Opfer von Kain hat er aber so ein Stück weit missachtet und dem Kain zu verstehen zu geben, das ist nicht das richtige Opfer. Früher habe ich das nie so ganz verstanden. Ja, ich habe mich gefragt, meine Güte, beide haben von ihrer Händewerk, sage ich mal, ein Opfer gebracht. Ne? Aber man muss wissen, das ganze Alte Testament und auch das Neue letztendlich durchzieht sich ja damit, dass Blut fließen muss, um das richtige Opfer zu bringen. Ja, und letztendlich gipfelt es darin, dass eben Jesus Christus gekommen ist, ja, das Lamm Gottes, und sich hingegeben hat für unsere Sünden. Und man kann das auch nachlesen in der Bibel, in 1. Mose 3, 21, da sieht man dann ganz deutlich, dass eigentlich Kain das auch gewusst haben muss. Da steht, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. So, wenn Gott Kleider aus Fell gemacht hat, muss er ein Tier geschlachtet haben, ja. Von dem her kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Kain das gewusst hat, ja, dass da auch ein paar mehr Infos zu geflossen sind, außer die, die wir eben nur haben durch die Bibel, ja. In der Bibel steht es nicht ausdrücklich drin, dass das das erste Opfer ist, was wir in der Bibel finden. Aber es ist das erste Opfer, sonst Gott hat die Scham von Adam und Eva bedeckt mit den Fellen, ja. Das hatte ich euch schon mal gepredigt in einer anderen Predigt. Und auch Jesus Christus hat sich geopfert, auch für Scham, nicht nur für Schuld. Schuld ist natürlich das Wichtigste, aber er hat sich auch geopfert für unsere Scham, dass wir wissen, dass wir Königskinder sind und dass wir unsere Scham ablegen dürfen. Das ist was ganz Wunderbares. Genau, also Kain hat eben eigenmächtig gehandelt, muss man im Prinzip sagen, ja. Also im Prinzip stehen sich Abel und Kain so ein bisschen gegenüber, ja. Der Abel steht für Glaube, Kain steht letztendlich so ein bisschen für Unglaube, ja. Der Abel steht für Gerechtigkeit, der Kain für Ungerechtigkeit. Der Abel dafür, dass er eben Zeugnis gegeben hat mit seinem Leben. Und Kain hat sich eher selbst dargestellt oder profiliert. Im Prinzip war er da auch ungehorsam. Aber lasst uns das mal ein bisschen genauer anschauen, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Ich gehe jetzt mal auf Glaube und Unglaube ein. Glaube führt im Prinzip zum richtigen Opfer, ja, zum richtigen Lebensopfer, zur richtigen Handlung. Der Kain hat Gottes Wille auch gewusst, aber hat eben sich, sage ich mal, eigentlich sich so ein bisschen profiliert, ja. Er hat versucht, so von dem, was er geschaffen hat, sich so ein bisschen so seine eigene Leistung im Vordergrund zu stellen, ja. Er hat praktisch sich nicht an den offenbarten Willen Gottes gehalten, ja. Der Adam hat sich an den Willen Gottes gehalten. Er Der Wille Gottes ist erstmal in der Bibel geschrieben, ja, wenn wir uns daran halten, was in der Bibel steht, wenn wir Gott vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, was uns offenbart wird von Gott, wenn wir da vertrauen, ja, dann können wir einfach auch das tun, was Gott möchte. Dann fällt uns das auch leicht. Es fällt uns aber schwer, wenn wir da eben nicht vertrauen, ja. Und manchmal geht es uns auch so, dass wir denken, das, was wir tun, es reicht irgendwie nicht aus. Ja, wir müssen uns ein bisschen profilieren, wir müssen da noch ein bisschen was dazu tun, dass wir gut dastehen vor anderen. Aber wenn wir einfach das tun, was Gott uns sagt, dann können wir ein Stück weit relaxen. Dann brauchen wir nicht in eigener Kraft etwas zu tun. Und das hat ein Stück weit der Kain gemacht. Und es war an sich ja gar nicht so schlimm. Gott hat sein Opfer einfach missachtet. Das war so ein bisschen Hinweis für Kain, du geh mal in dich, überleg mal, ob das so richtig war. Aber der Kain hat da keine Buße getan, ja, ist darauf überhaupt nicht eingegangen, dass er da irgendwie einen falschen Weg gegangen ist. Und das hat zu weiterer Sünde geführt, dass er dann seinen Bruder aus Neid umgebracht hat. Das war natürlich echt traurig. Letztendlich hätte er einfach vielleicht mit seinem Bruder zusammen ein Lamm opfern können oder sich von der Herde seines Bruders ein Lamm geben lassen können. Und alles wäre gut gewesen. Es war schließlich eine Familie. Die werden ihre Händewerk, sage ich mal, ausgetauscht haben. Ja, die Familie wird Brot gegessen haben, wird also auch vom Kain, sage ich mal, das Korn gebraucht haben, um ein gutes Brot zu backen. So hätten sie sich eigentlich ganz leicht austauschen können. Aber man kann davon ausgehen, so ein Stück weit, wenn man das auf unser Leben ein bisschen übertragen will, wenn man da was rausziehen möchte, kann man sagen, dass der Kain vielleicht ein bisschen sich versucht hat, selbst darzustellen, sich selbst ein bisschen groß zu machen, indem er eben seine eigene Gabe da nochmal profilieren wollte. Obwohl das eigentlich nicht der Wille Gottes war. Genau. Manchmal ist wichtig, dass wir uns einfach korrigieren lassen, dass wenn wir irgendwo in eine falsche Richtung laufen, wir merken, das ist nicht gut, dass wir da einfach nochmal mit Gott im Gespräch sind und da offen sind auch für Korrektur. Das ist einfach total wichtig. Ich habe mal was erlebt und das hat mich echt erstaunt. Da war ein Missionar, der war jahrelang in Afrika, ich weiß nicht, 10 Jahre oder so. Und ich habe Pfadfinderarbeit gemacht und ich war immer aus auf eine coole Story, die irgendjemand meinen Kindern erzählen konnte, dass sie einfach merken, mit Gott kannst du was erleben, ne? Und ich hatte schon öfter, hatten wir Missionare in der Gemeinde und die haben dann immer richtig coole Stories erzählt, wo sie Gott richtig fett erlebt haben. Und das ist dann immer cool für meine Kinder, das zu hören auch, ne? Und so hatte ich den Missionar eingeladen. Und dann kam der zu uns und ich war völlig erstaunt über das, was er erzählt hat, ja. Er hat erzählt meinen Kindern, dass er circa 10 Jahre in Afrika war und dass er nach vielen Jahren des Dienstes dort gemerkt hat, er ist am falschen Platz, ne? Das fand ich echt krass, das hat er uns erzählt. Und er hat gesagt, wie er dann nach Hause kam, nach Deutschland, in seinen Ort kam und ans Ortsschild kam. Und da hat Gott zu ihm gesprochen, jetzt bist du wieder am richtigen Platze. Und das fand ich echt krass, dass der uns das erzählt hat, so, ja. Und dass er so offen war, einfach so diese Demut zu haben, ja, zu sagen, okay, ich habe echt einen falschen Kurs eingeschlagen, ja. Ich wollte das vielleicht machen, weil das schön ist, weil das abenteuerlich ist oder so. Aber ich habe das nicht, das war nicht der offenbarte Wille Gottes für mich speziell. Und das fand ich irgendwie stark, dass er da so zugestanden ist, ja, dass er da echt sich hat korrigieren lassen. Und ja, und er hat uns noch einige Jahre auch in der Pfadfinderarbeit echt mitgedient, weil wir hatten da auch sehr, sehr viele Kinder. Da war es super, dass da einfach noch ein paar Leute mitgeholfen haben. Genau. Wenn wir mal einen falschen Weg gehen, ist kein Problem. Im Prinzip ist aber oft das, was wir tun, richtig, ja. Das, was vor Augen liegt, das, was unsere Gaben und Talente sind, das ist ganz oft auch der Wille Gottes, den wir da richtig tun. Aber jetzt gucken wir einfach mal, was mit dem Abel ist. Der Abel steht ja jetzt wirklich für Glauben, für Zeugnis, dass er das Richtige getan hat. Abel vertraute Gott und er hatte Gottes Wohlgefallen. Und das finde ich erstmal total schön. Daraus kannst du ziehen, wo du Dinge für Gott tust, ja, in einem ganz offenen Herzen. Da schaut Gott auf dich mit Wohlwollen, ja, mit Wohlgefallen. Und das ist doch was total Schönes, oder? Und es ist auch, sage ich mal, total entlastend, wenn du Gott gehört hast, Und du bist an einem bestimmten Platz und dienst dort Gott, ja. Oder auch in deiner Arbeit, ja. Du dienst dort letztendlich ja auch Gott. Ja, man kann das alles auch für Gott tun, ja. Weil Gott möchte ja, dass wir mit unserer Händewerk, dass wir unsere Gaben, unsere Talente einsetzen, dass wir im Kinderdienst sind, vielleicht im Büro, ja, vielleicht, keine Ahnung, ja, als Krankenschwester oder wo auch immer du dienst, wo du bist, wo du Gutes tust, ja, wo du deine Enkelkinder betreust. Das sind einfach Dinge, die Gott liebt, ja, weil wir da einfach auch Gutes tun, ja, und da ist der Wohlwolle Gottes auf uns, ja. Gott sieht uns an mit Wohlwollen und das ist einfach eine total schöne Sache. Und da brauchst du dich nicht selbst verwirklichen, sondern du kannst einfach vertrauen, dass Gottes Kraft mit dir ist und dass du einfach genug bist, dass du dich nicht profilieren musst, du musst auch keine Anerkennung von den Leuten um dich rum unbedingt haben, sondern du hast die Anerkennung Gottes. Und wenn du sowas hast und dir das auch bewusst machst, ist das eine ganz starke Sache. Weil wir machen unseren Dienst nicht immer nur vollkommen, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mein Dienst ist nicht unbedingt vollkommen, habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Ich bin zum Beispiel in verschiedenen Bibelgruppen unterwegs. Ja, wir haben noch Auenwald und nochmal einen anderen Ort. Spiegelberg heißt der. Und ich merke, ich bin da manchmal in der Gruppe und es ist ganz gut. Und ich merke, da ist die Kraft Gottes da und es macht Spaß, es ist gut. Aber es sind immer wieder Dinge, wo ich merke, ja, da kritisiert mich auch mal jemand und sagt, du Martina, so allgemein kannst du das nicht sehen, hat mir letzten Mittwoch jemand gesagt. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hast du recht. Man kann es nicht ganz so allgemein sehen. Und da merke ich, das ist nicht unbedingt vollkommen. Und ich merke, der Feind greift mich dann auch gleich an. Ja, du blickst es nicht, du weißt es nicht, du bist Theologin. Ja, als Theologin, selbst wenn du 10 Jahre studiert hast, weißt du nicht alles, weil die Theologie ist riesig. Ja, du kannst 100 Jahre studieren und weißt nicht alles. Und da dann einfach den Mut zu haben, ja, egal was du so machst in deinem Alltag oder in deinem Beruf, ja, du musst nicht vollkommen sein, ja. Vollkommen ist Gott, ja. Und Gott ist derjenige, der zu deinem Dienst, zu deiner Arbeit steht, ja. Und so kannst du im Glauben relaxen, ein Stück weit die Füße hochlegen, auch wenn du Dinge falsch machst, wenn Leute dich kritisieren. Du gibst dein Bestes, du bereitest dich gut vor und mehr kannst du nicht machen. Und dann ist Gott da, ja. Der hinter dir steht und der sagt, und der dich anfeuert und der sagt, jawohl, mein Wohlwollen ist mit dir, ja. Ich schaue dich mit wohlwollenden Augen an. Und ist das nicht was Starkes? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er schaut uns mit Wohlwollen an, ja. Er ist mit uns, er ist für uns. Ich finde, das ist was echt total Starkes, ja, was wir da mitnehmen können. Und der offenbarte Wille Gottes, ja, der kann, das ist natürlich erstmal die Bibel, ja, ganz klar, das ist unsere Grundlage immer. Aber es gibt auch einen offenbarten Willen Gottes, der individuell ist, was deine Berufung betrifft. Und oft sind es natürlich die Gaben und Talente, die wir haben, ja, wo wir auch drin wandeln sollten. Und manchmal ist es auch was sehr Spezielles, ja, wenn Leute in die Mission gehen. Und da gibt es so ein schönes Beispiel, das habe ich euch jetzt einfach mitgebracht. Ich dachte, das ist einfach so glaubensauferbauend. Da war eine junge Frau, die, ich weiß nicht, kennt ihr das, die Herberge zur sechsten Glückseligkeit? Kennt ihr das gar nicht? Das ist total stark. Da war eine junge Frau, Alice hieß die, und das war vor 100 Jahren. Und die hatte ganz stark, das war für sie der offenbarte Wille Gottes. Sie wusste das im Herzen, sie muss nach China gehen, dort in die Mission. Ja, und das war aber so, vor 100 Jahren, die Frau hatte einen schlechten Stand, das wisst ihr ja. Frauen waren oft auch ungebildet, ja. Also studieren vor 100 Jahren, ja, manche haben das schon gemacht, aber viele auch nicht. Und sie war sehr jung, war bloß eine Haushälterin und sie wusste aber, sie soll in die Mission. Dann ist sie nach England, nach London gegangen, hat verschiedene Missionsgesellschaften abgeklappert und alle haben gesagt, nee. Tut uns leid, du bist nur eine Haushälterin. Also erstmal als Frau allein nach China geht schon mal gar nicht, ja. Und das ist ganz schwierig und du hast kein Geld und die Missionsgesellschaften waren auch nicht bereit, sie zu unterstützen. Alle haben sie abgelehnt. Aber sie wusste, sie hatte Glauben im Herzen. Und die hatte das so stark von Gott, dass sie dann gesagt hat, okay, ich werde jetzt in London wieder als Hausmädchen arbeiten und ich werde mein ganzes Gehalt. Werde ich sammeln für eine Fahrkarte nach China. Mit der Transsibirischen Eisenbahn ist sie dann nach China gereist und das war kein einfaches Unterfangen. Niemand hat sie unterstützt, niemand hat an sie geglaubt. Sie hatte nur Gott. Sie konnte sich nur auf Gott verlassen, dass der sie unterstützt. Also kein Beifall von Menschen, sondern sie hat einfach aufgrund ihres Glaubens gehandelt. Und dann ist sie gefahren und es war teilweise Krieg in verschiedenen Gebieten und sie musste dann mit Soldaten teilweise weiterreisen, als sie aus Russland rauskam und dann nach China reingefahren ist. Es war eine super gefährliche Situation als Frau alleine, könnt ihr euch vorstellen. Aber Gott hat sie übernatürlich bewahrt, ja. Sie ist da angekommen und dann wurde ihr empfohlen, zu einer Frau zu gehen, die da eben eine Missionsarbeit angefangen hat. Die ist allerdings kurze Zeit später gestorben. Und dann hat sie angefangen, Chinesisch zu lernen, ja. Sie hat sich dort akklimatisiert und sie hat eine Herberge gegründet und hat dort einfach Pilger aufgenommen und hat denen dann auf Chinesisch einfach das Evangelium nahegebracht. Und ihre Arbeit hat sich so ausgeweitet, ja. Und sie hat keine Missionsgelder gehabt, nichts, ja. Die haben die Missionsgelder gestrichen, sobald diese Frau, die sie da besucht hat, gestorben ist. Und das muss ganz schön hart gewesen sein für sie, ja. Und trotzdem, ja, sie hat weitergemacht. Und dann wurde sie von der Regierung angestellt, ja, weil sie war schon bekannt in ganz China oder in diesem Bereich, wo sie tätig war, dass sie diejenige ist, die liebt und die Christin ist, ja. Und sie hat dann angefangen, von der Regierung wurde sie beauftragt, weil sie auch so viel Gunst in der Bevölkerung mittlerweile hatte, weil sie ganz viel Gutes getan hat, dass sie in China geholfen hat, diese Unsitte abzuschaffen, dass sie den Mädchen, denen haben sie immer die Füße gebunden, ja, weil die sollten klein und zierlich und schön aussehen, diese Füßchen. Aber die Füßchen sind alle verstümmelt, entzündet worden, ja, weil da ständig diese Bandagen drumherum waren. Und sie hat es geschafft, dass dieser Landstrich, dass wirklich diese Unsitte aufgegeben hat, so dass die Kinder wieder laufen konnten, ganz normal, die Mädchen. Und die Füße sich normal entwickeln konnten und nicht verkrüppelt waren letztendlich. Und dann kam Krieg in ihre Gegend. Und dann hat sie 100 Kinder genommen, ja, und hat die mit nix übers Gebirge geführt in ein sicheres Gebiet hinein. Ja, die waren krank, die waren ausgehungert, aber sie hat es geschafft, durch wirklich gefährliche Zonen zu laufen, wo Soldaten waren, die Kinder über diese Landesgrenze zu kriegen in eine andere Region rein, wo Frieden war. Und letztendlich hat sie ganz viele Kinderheime gegründet. Und das alles aufgrund des Glaubens, was sie in ihrem Herzen hatte. Ist das nicht stark? Der Glaube, der kann Großes bewirken in uns, dass wir eine Stärke haben, die eben nicht aus uns herauskommt. Eine Stärke, die nur Gott dir geben kann, ja. Eine Stärke auch für deinen Alltag, ja. Wo es wichtig ist, dass du deinen Mann stehen kannst, ja. Wo du keine Angst haben musst, dass du ausbrennst, ja. Oder ja, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Nein, manchmal fühlen wir uns so, manchmal fühlen wir uns ausgebrannt und leer. Aber dann wieder Gott zu vertrauen. Nein, Gott, du bist mit mir, ja. Dein Wohlwollen ist mit mir. Und du gibst mir neue Kraft. Du hilfst mir, weiterzugehen und auch ein Zeugnis zu sein durch meinen Glauben. Und dazu will uns dieser ganze Hebräertext enorm ermutigen. Jetzt könnte man noch sagen, wenn du das Richtige tust, wäre es ja vielleicht eine Werksgerechtigkeit. Deswegen habe ich gedacht, ich mogel noch ein bisschen und nehme uns noch den Abraham mit nein in die Predigt. Also wir haben zwei Verse. Weil der Abraham, der steht wunderbar wirklich für Glauben. Weil wenn wir das Richtige tun, aus Glauben das Richtige tun, wenn das richtige Tun über unser Schicksal entscheidet, wäre es wirklich Werksgerechtigkeit. Der Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke nichts ist, ja. Also Werke sind schon wichtig, aber ohne Glaube sind die Werke auch nichts. Der Glaube, das sagt Römer 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Frage ist, wirkt jetzt der Glaube ganz allein, dass wir gerecht werden? Ich glaube, der Glaube wirkt in dem Sinne, dass wir glauben an die Treue Gottes, ja. Das ist das, was wir glauben müssen. In 1. Mose 15,6 steht, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt kommt Hebräer 11, Vers 8. Jetzt ziehe ich diesen Vers mal vor vom Abraham. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Ja. Abraham glaubte. Abraham wurde ja Kinder verheißen, ja, eine große Nation zu werden. Das Problem war nur, er war ja schon 90, seine Frau war 80, also im Bett lief, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Und deswegen ist das ein wirkliches Wunder, dass Abraham da geglaubt hat. Das Starke bei Abraham, wo ich euch mal darauf aufmerksam machen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Abraham hat einen Bund mit Gott geschlossen, ja. Und zwar den Gnadenbund. Es gibt verschiedene Bünde im Alten Testament. Das Alte Testament der Mose hat einen Bund mit Gott geschlossen, ja. Auch David hat einen Bund mit Gott geschlossen. Das waren aber alles Bünde, die waren an Bedingungen geknüpft, ja. Es gab früher Bünde im Alten Testament zwischen zwei Großmächten. Die haben oft Bünde geschlossen, ja. Und diese Bünde haben gesagt, der eine gibt das Leben für den anderen hin. Und dann wurden ganz klar Sachen aufgestellt, was ist zu tun in diesem Bund, ja? Es gab also einen richtigen Vertrag wurde aufgesetzt und da wurde gesagt, was der andere für den anderen zu tun hat. Und so war es auch mit Mose und mit David und anderen Bünden. Es musste das mosaische Gesetz gehalten werden, ja? Die Juden mussten damals beschnitten werden. Das war Gottes Voraussetzung im Bund, ja. Also wenn du nicht das und das hältst, brichst du den Bund mit mir. Klar, Gott war immer wieder treu, aber es gab auch immer wieder Gerichtszeiten, weil die Israeliten untreu waren und aus diesem Bund ausgebrochen sind. Der Bund wurde geschlossen, um zu verstehen, wer Gott überhaupt ist, ja. Dass Gott heilig ist, weil das hätten wir sonst nicht verstehen können, ja. Aber das haben wir durch dieses mosaische Gesetz, wissen wir, dass Gott heilig ist, einzigartig ist und dass er auch gewisse Vorstellungen hat vom Leben. Jetzt ist es aber so, bei Abraham gab es kein mosaisches Gesetz. Es gab auch noch keine Beschneidung. Es gab eigentlich noch gar keine Voraussetzung. Und das ist das Interessante, der Abraham war gerecht allein nur durch seinen Glauben an die Treue Gottes, ja. Und dieser Gnadenbund, das ist sehr interessant bei dem Abraham. Er sollte Tiere zum Opfern bringen, aber er hat sie nicht geopfert, ja. Abraham hat bestimmte Tiere gebracht und dann hat Gott den Abraham in einen ganz tiefen Schlaf versetzt. Ja, der hat die Tiere gar nicht geopfert. Die Tiere waren da. Er hat auch mal kurz ein paar Vögel verscheucht, die noch kommen wollten. Und dann hat Gott ihn in einen ganz tiefen Schlaf versetzt. Und dann kam Feuer vom Himmel und Gott ist durch dieses Opfer selber durchgelaufen. Und Gott hat auch das Feuer gesetzt, ja, für das Opfer. Und deswegen ist das ein besonderer Gnadenbund, den Abraham hatte. Das ist der Bund, der auf Christus hinweist, ja, den Bund, den wir haben, weil wir haben auch wieder diesen Gnadenbund. Wir müssen kein mosaisches Gesetz halten. Natürlich sagt die Bibel, dass in der Liebe das mosaische Gesetz auch erfüllt ist, ja. Natürlich braucht es auch gute Werke, dass wir dann auch, aber das kommt aus dem Glauben heraus. Es kommt daraus heraus, dass Gott das in uns wirkt, nicht aus unserer eigenen Kraft. Und deswegen macht der Glaube an die Treue Gottes gerecht, ja, weil wir an das gerechte Opfer Jesu Christi glauben, was für uns vollbracht worden ist. Und bei Abraham war das eine Vorschattung, ja, ein Hinweis auf das Opfer Christi, was noch kommen wird, was der natürlich noch nicht so verstehen konnte, weil er überhaupt keine Gegenleistung in dem Sinne gebracht hat. Und so ist es wichtig, ja, zu verstehen, dass das, was wir tun für Gott, dass es nicht unsere eigene Leistung ist, ja, unser eigener Verdienst, ja, sondern dass wir das tun aus der Kraft Gottes, ja, aus der Treue Gottes, die mit uns ist. Und wenn wir das aus der Kraft Gottes und aus der Treue Gottes heraus tun, ist das ein ganz anderes Tun, als wenn wir das eigenmächtig tun, wie das Kain gemacht hat. Versteht ihr, so ein bisschen aus eigener Leistung heraus, so ein Stück weit, ja? Sondern aus dem Tun, was wir sehen. Es gibt ja auch in der Bibel, im Neuen Testament, einen Vers, wir tun das, was wir Christus tun sehen. Also Jesus hat all das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und genauso sollen wir es auch machen, ja. Wir tun die guten Werke, die schon vorbereitet sind. Deswegen ist es nicht unsere eigene Leistung. Deswegen ist es etwas, was aus Glauben heraus geschehen sollte, was wir tun. Natürlich darf man das nicht, wie gesagt, nicht alles total vergeistigen. Ich tue jetzt nur noch gute Werke, wenn ich das jetzt ganz genau von Gott gesagt kriege. Nein, natürlich, wir tun schon, was vor Augen ist, aber wir tun es in der Kraft Gottes. Und das finde ich, ich glaube, das sagen uns diese zwei Verse, ja. Das ist einfach eine ganz, ganz starke Aussage. Was ich euch mitgeben will, Gottes Augen blicken wohlwollend auf dich. Nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du super performst, sondern weil du einfach im Glauben mit deinem Gott unterwegs bist. Und das schenkt uns eine Entspannung im Leben, zu der wir immer wieder zurückkommen dürfen, auch wenn wir da mal rausfallen. Können wir uns immer wieder daran erinnern, auch wenn Menschen uns keinen Applaus geben für das, was wir tun, uns vielleicht auch Kritik geben, können wir trotzdem uns wirklich entspannen und relaxen, weil wir wissen, unser Gott schaut mit wohlwollenden Augen auf uns. Glaube schenkt uns Mut, weiterzugehen, vielleicht auch ganz Neues zu wagen, ohne vielleicht auch manchmal Bestätigung von außen, sondern wir haben einfach etwas im Herzen und trauen uns einfach voranzugehen. Und das ist auch, was ich euch gestern war ja hier Mitgliederversammlung. Da war auch einer dabei, der einlädt an dem Wir-Tag, ja. Er hat eine Vision gehabt, eine Gemeinde aus dem Nichts heraus zu gründen, ja. Und er hat das Ding wirklich umgesetzt, ja. Und natürlich, ihr könnt euch vorstellen, er kam aus der Landeskirche raus, seine Eltern sind in der Landeskirche, die waren nicht begeistert, ja. Aber er hat daran festgehalten und er hat diese Gemeinde gegründet, ja. Und jetzt könnt ihr die besuchen, wenn ihr wollt, am 29. an der Wir-Konferenz. Das fand ich also echt beeindruckend. Genau. Ich hatte noch einen schönen Satz. Habe ich den eigentlich hingeschrieben? Ja, den finde ich jetzt nicht mehr, ist egal. Ich bete noch kurz für uns. Jesus, und ich danke dir einfach für diese vielen Vorbilder in der Bibel, die wir haben. Und ich danke dir auch für die Gladys und hier den Gemeindegründer und andere, die wir auch aktuell haben, die einfach im Glauben wirklich vorangegangen sind. Und ich danke dir für diese Vorbilder. Und ich danke dir, Gott, dass du in uns immer wieder den Glauben aktivierst, den Glauben stärkst und den Glauben wachsen lässt, dass du unser Versorger bist im Alltag, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft heraus arbeiten müssen, sondern dass wir immer wieder aus dir heraus, aus deiner Kraft heraus arbeiten dürfen. Und ich danke dir, dass dein Wohlwollen wirklich auf uns liegt, dass du mit uns bist, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke. Und dass es nicht unsere Leistung ist, sondern dass du einfach uns inspirierst, dass du uns Kraft gibst und dass du einfach genug bist. Und dass unser Dienst, dass das, was wir tun, das, was wir in diese Welt hineingeben, ich danke dir, dass es genug ist, weil du, Jesus, genug bist. Amen.